Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Ich weiß nicht, was ich tun muss, damit ihr mich als Feind seht. Was müsste ich tun, um euch so richtig weh zu tun? Um euch richtig aufzubringen, böse zu machen, zu verletzen, dass ihr mich so richtig hasst? Ach, einige gucken mich so lieb an. Ich glaube, ich brauche nicht predigen. Da gibt's nichts Böses in eurem Leben. Ja? Also ich denke manchmal schon, wenn ich überlege, Feinde, gibt's sowas in meinem Leben? Die Leute, die nicht das machen, was ich will? Nein, naja, ob das gleich Feinde sind, ich weiß nicht. Habt ihr Feinde in eurem Leben? Schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht gar nicht so. Vielleicht gibt es ab und zu Leute, die euch ärgern, die euch das Leben schwer machen, die einfach ein bisschen anders sind, als ihr es seid. Aber so richtig Feinde? Als ich überlegt habe, wann ich zum letzten Mal gedacht habe, dass ich jemand, also wirklich einen Feind in meinem Leben habe oder so, das gespürt habe, da habe ich gemerkt, ich musste ganz schön lang zurückgehen. Nämlich, da war ich ungefähr 12 Jahre alt und in der 6. Klasse. Und da sind 2 neue zu mir in die Klasse gekommen. Und die waren eben, die sind sitzen geblieben und die hießen Knut und Martin. Und Knut und Martin werde ich nie vergessen, weil die haben gleich so gecheckt in der alten Klasse, wo sie sitzen geblieben sind, da waren sie so die Loser. Und die haben gleich irgendjemand gesucht, den sie knechten konnten. Und ich war immer sehr klein und sehr fromm. Und das hat sich irgendwie so angeboten, diese Kombination. Und also haben sie mich gepackt, noch ein paar andere so ein bisschen aufgestachelt. Und dann gab es jeden Morgen an der Bushaltestelle ein Spiel. Das hieß, der Tobi wird festgehalten, einer schlägt die Bibel auf, liest ihm vor, wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, wuff, ja, ordentlich geklatscht und dann im Chor, dann halte auch die Rechte hin. Und der kleine fromme Tobi, was soll der machen? Zitternd und wütend und vor Zorn und Hass die linke Backe hingehalten und dann mit voller Karacho, wuff, auch die linke Backe hin. Und dieses Ritual hat sich, wie gesagt, öfters morgens wiederholt. Ich bin dann ab und zu gar nicht in die Schule, sondern heulend nach Hause gelaufen. Manchmal ist eine Lippe aufgeplatzt und es hat ein bisschen geblutet, aber das war gar nicht so das Schlimmste. Das Schlimmste fand ich, dass die Mädels immer daneben standen und gelacht haben. Ihr Mädels. Nein, ihr wart ja nicht dabei. Aber das hat mich tief getroffen und ich habe wirklich gemerkt, da hat sich wirklich was aufgestaut in mir. Und da habe ich so gemerkt, Knut und Martin, das waren wirklich meine Feinde. Wo ich die gesehen habe und so weiter. Und dann irgendwann kam mein Vater mal zu mir, groß und fromm, und hat gesagt, Tobias, weißt du was? Du musst für Knut und Martin beten. Und Tobias, klein und fromm, was hat er gesagt? Du spinnst! Lieber beiß ich mir die Zunge ab, als dass ich für die bete. Kann man für seine Feinde tatsächlich beten? Und ich glaube, vielleicht fallen euch Situationen ein, die nicht so lange zurückliegen, aber ich glaube, es ist gar nicht so einfach, weil es geht uns relativ gut hier. Wir können hier Gottesdienst feiern, frei, und wir haben keine Angst, dass die Türen plötzlich aufspringen, irgendwelche Polizisten reinkommen, uns das Beten oder Bibel lesen oder Predigen oder Worshipen verbieten. Wir leben in einem freien Land, wo wir unseren Glauben frei verkündigen können. Wer Lust hat, kann das morgen mal probieren, kann sich auf den Marktplatz stellen und einfach mal ganz laut Halleluja schreien und Jesus liebt mich und dich und überhaupt. Es wird wahrscheinlich nichts passieren. Vielleicht kommen ein paar Leute vorbei, die sagen, ja, okay, ja, von der und der Person haben wir das schon immer gedacht. Aber das ist relativ entspannt. Jesus und seine Feinde. Wir sind in der Reihe Lektionen von Lukas und wollen heute in das Lukas-Evangelium ein bisschen reinschauen und gucken, Mann, wie ist Jesus mit seinen Feinden umgegangen und was können wir davon lernen? Und wie gesagt, vielleicht das Erste und Wichtigste, was einem einfällt bei Jesus und seinen Feinden, ist dieser große Vers der Feindesliebe. In Lukas 6, in der Feldrede, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das ist richtig schwer. Das ist gar nicht so einfach, selbst wenn man gar nicht so richtige Feinde hat, sondern nur Leute, die einem unsympathisch sind. Also denkt mal an die Leute, die ihr am wenigsten leiden könnt in eurem Leben. Ja, mal kurz vorstellen, habt ihr das Bild so vor Augen? Ja, tut denen gut, segnet sie, bittet für sie. Und dann geht dieser Vers weiter und Jesus beschreibt das ganz praktisch. Teil mit dieser Person das, was du hast, deine Kleider, dein Geld. Wenn dich diese Person aus Versehen, dieses schöne Bild von der Backe, auf die linke Backe, also wenn dir diese Person Unrecht tut, wenn sie dich piesackt, wenn sie dich schneidet, wenn sie dich mobbt, dann lass es dir gefallen. Boah, kann das überhaupt sein? Was sagt Jesus hier seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern? Was predigt Jesus? Weiß er überhaupt, was er tut? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ist das nicht irgendwie, also wir sind doch nicht die Fußabtreter der Nation als Christen, oder? Müssen wir uns alles gefallen lassen? Sind wir die Deppen hier? So als Christen, auf denen kann man ja rumhacken? Der große Theologe Martin Hengel hat zu diesem Text gesagt, dieser Text ist der schwierigste Text im ganzen Neuen Testament. Und er sagt nicht, von seinem Inhalt her, der ist leicht zu begreifen, wohl aber von seiner Konsequenz. Wir reden hier, wenn wir von der Feindesliebe reden, wir reden hier tatsächlich von unserem Innersten. Das, was an Gefühlen, an Emotionen tief in uns ist. Wir reden eigentlich von unserem Herzen. Nach außen kontrollieren wir das ja oft ganz gut. Also, ihr sitzt alle da, ihr seht gut aus, manche lächeln, ja, und es ist wunderbar. Aber stellt euch vor, all eure Gedanken würden jetzt plötzlich per Beamer auf dieser Leinwand kommen. Und dieses lächelnde Gesicht, ja, manche, die hören schon wieder auf zu lächeln, wären vielleicht gar nicht so glücklich darüber. Vielleicht wären das lauter gute Dinge, aber vielleicht wird da auch einiges, was wirklich böse ist, rauskommen. Bei der Feindesliebe, da, wenn ich den lieben soll, wenn ich das tun soll, was mir sozusagen ganz fremd ist, was gar nicht, das kommt, da sieht man das, was aus mir rauskommt, was tief in meinem Innersten ist, wo ich nichts mehr beschönigen kann. Deshalb sprechen wir heute von einem Text, von einem Thema, das ganz viel mit unserem Herzen zu tun hat. Das ganz viel damit zu tun hat, wo stehe ich vielleicht in meiner Beziehung mit Jesus? Wo stehe ich in dieser Nachfolge? Jesus hat gleich am Anfang, nachdem er zum ersten Mal öffentlich gepredigt hat, da hat sich schon so ein bisschen geteilt. Da sind ganz viele Leute ihm nachgefolgt, die fanden ihn super und andere haben angefangen und haben ihn verfolgt. Und es hat sich so ein bisschen geteilt, die Menge. Von Leuten, die begeistert waren und Leute, die sich aufgeregt haben, die sich geärgert haben und die Jesus sich zum Feind gemacht haben. Und die ihn beschimpft haben und die angefangen haben, sich über Jesus aufzuregen und versucht haben, ihm das Leben schwer zu machen. Bei der Feindesliebe, da geht es darum, wo stehe ich auch in meiner Jesus-Nachfolge? Wie sieht es da aus? Wie folge ich ihm nach? Wie sieht es da innen drin in mir aus? Wie ernst ist das? Wie viele Veränderungsprozesse haben sich da schon in meinem Herzen abgespielt? Und Jesus weiß, von was er redet. Jesus weiß, von was er redet. Nämlich, er hat Verfolgung erlebt. Nicht nur gleich am Anfang in Lukas 4, nach seinem ersten öffentlichen Auftritt, sondern wir lesen das ganze Lukas-Evangelium durch. Und ich habe mal so ein paar Stichpunkte rausgenommen, die mir da aufgefallen sind. Jesus wurde zum Beispiel verleumdet. Es wurde die Unwahrheit gesagt. Es wurde gesagt, Jesus, du bist ein Weinsäufer und ein Fresser. Warum? Weil er die Fastentage nicht gehalten hat. Es wurde gesagt, er hat schlechten Umgang, weil er sich mit den Sündern, mit den Zöllnern und Prostituierten getroffen hat. Es wurde ständig schlecht über ihn geredet. Es wurden Halbwahrheiten verbreitet. Und ich weiß nicht, das klingt irgendwie ganz gar nicht so schlimm. Aber wenn du das mal erlebt hast, dass in deinem Umfeld so Halbwahrheiten über dich erzählt wurden, dann kann das richtig wehtun. Als er böse Geister ausgetrieben haben, wurde gesagt, ja, das kann er ja nur machen, weil er mit dem obersten Beelzebub das tut und sich mit dem eingelassen hat. Was passiert, wenn Leute so etwas über dich sagen? Das tut weh. Jesus hat sich dem gestellt. Er ist manchmal darauf eingegangen und manchmal den Leuten aus dem Weg gegangen. Aber da gab es Leute, die haben richtig Stimmung gegen ihn gemacht. Die haben das Volk aufgehetzt, wie es so schön heißt. Sie haben es dann mit List versucht, nachdem das nicht so gut geklappt hat. Sie haben ihm scheinheilige Fragen gestellt. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Soll man als Jude dem römischen Kaiser Steuern zahlen? Darf man seine Frau, wenn sie nicht das tut, was man will, entlassen aus der Ehe? Zum Beispiel, wenn sie die Suppe zu lauwarm kocht. Das ist so ein Beispiel aus der Zeit. Oder Meister, man hat ihm versucht zu schmeicheln. Du weißt doch alles, du weißt die ganze Wahrheit. Was sagst du dazu? Du kennst doch das Gesetz. Wir haben diese Frau frisch beim Ehebruch ertappt. Was sagt denn das Gesetz dazu? Natürlich wusste jeder, was das Gesetz gesagt. Das Gesetz des Mose sagt steinigen. Todesstrafe damals. Meister, du weißt doch alles. Sag's uns. Aber Jesus ist nicht drauf reingefallen. Jesus hat diese Anfeindungen, die ganz listig auch waren, durchschaut. Und er hat darauf geantwortet. In dem Fall, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Jesus hat hineingeschaut und wieder wo? In die Herzen der Leute, die ihn angefeindet haben. Er hat nicht darauf gehört, was die sagen. Er hat sich nicht auf Argumentationen immer eingelassen, sondern er hat geschaut, was steckt denn dahinter? Was sind die Probleme? Warum tun die Leute das denn? Und er hat sie entlarvt. Und er hat ihnen gesagt, was ist einfacher? Zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh, als er jemand geheilt hat? Oder deine Sünden sind dir vergeben? Ist es eine Heilung oder hat das was mit Sünde zu tun im Leben? Ist das gotteslästerlich? Warum? Im Judentum kann nur einer vergeben, nämlich das ist Gott selbst. Und wenn Jesus das tut, dann sagt er ist Gottes Sohn. Und das ist ein Skandal. Und das Ganze, diese ganze Feindesspirale hat sich immer weiter entwickelt bis hin zur Gewalt. Und wir wissen den Ausgang, dass Jesus am Ende gefangen genommen wurde, gefoltert wurde, es ihm Gewalt angetan wurde und am Ende ist er gekreuzigt worden. Jesus hat Erfahrung mit Feinden. Er weiß, von was er redet. Und trotzdem geht er auf die Leute ein. Und Jesus tut das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal geht er einfach weg, lässt die Leute stehen. Manchmal sucht er den Dialog, manchmal guckt er in ihre Herzen, schaut, was dahinter ist und manchmal sagt er ihnen das, was in ihren Herzen ist. Und das ist ganz schön hart. Und da sehen wir, dass Jesus nicht einfach alles nur so hinnimmt. Dass er nicht zurückschlägt um des Schlagens willen mit Worten, sondern dass er versucht, das zu entlarven, was die Motive sind. Und wir wollen mal ein paar solche Verse hören aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 11, wo Jesus sich mit einer Gruppe zum Essen getroffen hat, Pharisäer, und nach dem Essen passiert Folgendes.
Jesus war mit seiner Ansprache noch nicht ganz durch. Da kam eine Anfrage von einem Pharisäer rein, zu einem gemeinsamen Mittagessen. Jesus ging mit und sie setzten sich bei ihm an den Esstisch. Sein Gastgeber wunderte sich etwas, dass Jesus sich nicht vor dem Essen nach einem religiösen Ritual die Hände gewaschen hatte. So war es nämlich üblich. Jesus sagte dazu: Mann, ihr Pharisäer achtet immer peinlich genau darauf, dass man den Becher und die Teller äußerlich ordentlich abwäscht. Aber was aber in euch drin passiert, ist alles andere als sauber. Da seid ihr total dreckig. Ihr Spacken, wohl noch nicht kapiert, dass Gott sowohl von innen als auch von außen für außen zuständig ist. Ihr habt beides gemacht. Ihr habt doch mehr als genug. Gebt von dem doch mal was an die Obdachlosen ab, die auf der Straße leben. Das findet Gott gut. So könnt ihr euch innerlich sauber machen. Ihr seid so übel drauf, ihr Pharisäer. Von jedem Furz gebt ihr 10% an die Gemeinde ab. In dem Punkt seid ihr super pingelig in der Befolgung der Gesetze. Aber in Sachen Gerechtigkeit oder in der Liebe zu Gott, da nehmt ihr es ganz locker. Ist ja okay, die 10% Gott zu geben. Aber das, worum es Gott eigentlich geht, das dürft ihr doch nicht unter dem Tisch fallen lassen. Ich warne euch, ihr Pharisäer. Im Gottesdienst sitzt ihr auf den Ehrenplätzen und ihr fahrt total drauf ab, wenn man euch auf der Straße mit einer Verbeugung begrüßt. Ich warne euch, ihr Pharisäer. Die Leute gehen bei euch ein und aus und keiner ahnt, dass in eurem Keller stinkende Leichen liegen.
Vielen Dank. Das war nach einer Übertragung aus der Volksbibel, wie man erkannt hat. Jesus hält den Pharisäern den Spiegel vor. Er deckt gnadenlos auf, was sie tun, was sie von anderen verlangen, das, was sie anderen sagen, aber selbst nicht tun. Und wir sind schnell dabei und solidarisieren uns mit Jesus und sagen: Ja, Jesus, total recht, hau mal richtig drauf auf die Pharisäer. Ich meine, das ist ja völlig berechtigt. Ja, die haben es ja auch völlig übertrieben. Die waren ja so gesetzlich und haben den Leuten das Leben so schwer gemacht. Aber wenn wir mal so ein bisschen auf die Pharisäer schauen und uns mal anschauen, was das für Leute waren, dann fällt es mir manchmal schwer, einfach drauf zu hauen. Die Pharisäer der damaligen Zeit, das waren erstmal ganz normale Leute. Das waren Arbeiter, Bauern, Fischer, das waren ganz wenig Theologen dabei, so Vollzeittheologen, sondern ganz normale Leute. Das waren Leute, die haben sich besonders um die Armen gekümmert. Die haben gesagt, unsere Aufgabe ist es, dass die Armen nicht zu kurz kommen. Die waren sozial engagiert. Die lebten nicht alleine, sondern die lebten in Gemeinschaften. Die hatten eine große Sehnsucht nach Gemeinschaft. Für sie war die Bibel heilig. Das Alte Testament, ja, das war total wichtig. Da durfte nichts drauf kommen. Ihr Ziel war es, die Bibel, dieses Alte Testament im Alltag zu leben. Sie hatten eine klare Mission. Und dabei spielte das eine große Rolle, dass das die anderen Menschen um sie herum merkten. Das sind lauter gute Sachen. Vielleicht würden wir sogar sagen, hey, genau so ist doch Christsein, oder? Ist es nicht genau so? Also wir gehen in die Gemeinde, wir kommen sogar donnerstags ab und zu in CT-Gottesdienst, also das ist ein Zeichen von Heiligkeit. Ist das nicht toll? Wir geben sogar Geld den Armen. Ungefähr 6.000 dieser Pharisäer gab es damals und die haben eine große Rolle gespielt. Die haben eine wichtige Rolle im Volk gespielt. Das waren keine Außenseiter, keine Spinner, sondern das waren Leute, die sich ganz für Gott eingesetzt haben. Die gesagt haben, wir möchten diesem Gott radikal nachfolgen. Aber wie konnte das dann passieren? Wie konnte das dann passieren, dass sie, ausgerechnet sie, die Pharisäer, die sich so nach Gott ausgestreckt haben, dass sie zu den Feinden Jesu wurden? Und wir lesen das immer wieder. Nach diesem Kapitel geht es weiter, dass Jesus sogar warnt vor den Pharisäern. Und er sagt, die sind wie ein Sauerteig. Du tust sie irgendwo rein und sie durchsäuern alles und machen alles um. Wie kann das sein, dass solche Leute zu Feinden wurden? dass solche Leute einen Aufstand gegen Jesus aufgewiegelt haben. Das kommt, weil sie ihr Herz verloren haben. Weil sie das Richtige wollten, weil sie fromm sein wollten, weil sie das waren, weil sie das gelebt haben, aber ganz genau alles genommen haben. Und weil die gelebte Tat, und das ist ja eigentlich was Gutes, wir sagen ja immer, wir müssen mehr tun als Christen, aber die Tat an sich wurde lieblos. Das Herz wurde kalt, die Motivation wurde falsch. Und man hat immer mehr gefragt, wie die Gesetze der damaligen Zeit umzusetzen sind. Und das nahm immer abstrusere Dinge an. Das war immer kurioser. Bis hin, dass zum Beispiel am Sabbat, da durfte man nicht reisen. Außer, wenn man auf dem Meer unterwegs war. Das war ein bisschen schwierig, da konnte man ja irgendwie nicht anhalten mit dem Schiff. Ja, also hieß es, du darfst am Sabbat nicht reisen, außer wenn du auf dem Wasser sitzt. Was haben die Schlauen gemacht? Sie haben sich ein Wasserkisten gebastelt, haben das auf einen Esel gelegt, haben sich draufgesetzt, ja, und haben gesagt, ja, wir sitzen auf dem Wasser. Damit ist dem Gesetz Genüge getan. Genau, dem Gesetz, aber nicht dem Herzen Gottes. Und sie hätten es eigentlich wissen sollen, weil das ganze Alte Testament ist davon voll, dass diese Gebote im Alten Testament nur dazu da sind, Gott zu ehren. Dass sie nur eine Hilfe sind, an dieses Herz Gottes zu kommen. Und die ganzen Propheten der damaligen Zeit sind aufgestanden, ob das Jesaja, Jeremia, Amos, Hosea war, und haben nach echten Gottesdiensten gefragt, haben nach einem Herzen gefragt. Und genau dieses Herz haben die Pharisäer verloren. Und ich glaube, bevor ich mich hier erhebe und diese Pharisäer verurteile, muss ich mich fragen, lieber Tobias, wo wirst du zum Pharisäer in deinem Leben? Und ich will es noch deutlicher fragen, lieber Tobias Feix, wo wirst du zum Feind Jesu? Wo wirst du zum Feind Jesu? Wo ist dein Christsein wunderbar nach außen? Wo stimmt alles? Aber wo ist dein Herz verloren gegangen? Wo singst du Anbetungslieder? Ich gebe dir alles, mein ganzes Herz, wunderbar, mein ganzes Leben und noch viel mehr. Und Jesus, du bist die Nummer 1, ja, die 0,1, ja, die 1 plus. Halleluja. Aber dann im Alltag regt mich jeder kleine, wie war das für ein Furz, auf. Und flippe ich aus und ärgere mich und mache mir die Welt zu Feinden. Jesus ist gekommen, um für seine Feinde zu sterben. Und das gilt auch für uns. Feinde können einmal von außen sein, wie wir das bei Jesus gesehen haben. Leute, die ihm nach dem Leben trachten, das gibt es heute noch, weltweit, Verfolgung. In über 50 Ländern gibt es Christenverfolgung. In 27 Ländern dieser Welt werden Christen körperlich verfolgt und müssen leiden. Ich habe in der Vorbereitung mal die aktuelle Liste ausgedruckt von Ländern, wo Christen verfolgt werden. Open Doors, könnt ihr mal im Internet nachschauen. Nordkorea, Saudi-Arabien, Iran, Malediven, wer Urlaub machen möchte, Bhutan, Jemen, Afghanistan, Laos, Usbekistan, China und so weiter. Wer das verfolgt hat ein bisschen, diese Woche in der ARD, in den Nachrichten kam ein Bericht von Indien, wo ein Dorf überfallen wurde, die christliche Kirche niedergebrannt wurde, Häuser niedergebrannt wurde und ein Mann hat seine Frau und zwei Kinder verloren. Christenverfolgung. Und in der ARD, in den Nachrichten, wurde er gefragt, was er jetzt macht. Und er sagt mit Tränen in den Augen, ich bete für diese Menschen, die das getan haben, dass sie Jesus erkennen als ihren Herrn. Und ich saß da vom Fernseher und ich hatte Gänsehaut und dachte, das gibt's doch gar nicht. Es gibt es das. Und ich glaube, unser Problem, mein Problem ist manchmal, dass es mir zu gut geht. Dass ich alles habe, dass ich in einer christlichen Frömmigkeit lebe, dass ich mir die Gottesdienste aussuchen kann, dass ich in die Gottesdienste hineingehe und sage, so, mal gucken, wie es so wird. Und hinterher werde ich gefragt, und Tobi, wie war's? Kommt meine Frau heim? Sag ich, na ja, also die Predigt, die hat mir ganz gut gefallen, war meine Theologie, geben wir mal so einen Pluspunkt, ja, Worship, naja, die eine hat ein bisschen schepp gesungen, aber ansonsten war es auch ganz okay, ja, und auch sonst die Gemeinschaft, ja, also 3+. Natürlich von euch macht das keiner, ja, ich rede von mir. Und ich merke, wie ich zum Pharisäer werde. Und ich merke gar nicht, wie mein Herz hart wird. Wie ich anfange, Leute zu verurteilen, wenn sie nicht genau so denken wie ich. Genau so meine Theologie haben. Und ich merke, wie ich verurteile. Und ich merke gar nicht, wie ich langsam zum Feind Jesu werde. Und ich muss euch ehrlich sagen, es tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Es tut mir leid, wo ich Menschen deshalb verurteile. Und das geht bei mir so schnell und das ist unglaublich. Und ich schäme mich echt dafür. Und ich möchte Jesus eigentlich von ganzem Herzen nachfolgen. Aber ich merke in meinem Alltag so schnell, wie ich zum Pharisäer werde. Und ich glaube, es ist gut daran, wenn wir das sehen und hören und nicht gleich in den Verurteilungschor der Pharisäer mit einstimmen, sondern wenn wir uns selbst prüfen. Wenn wir in dieses Herz hineinschauen, in unser eigenes Herz und fragen, Jesus, was für eine Rolle spielst du wirklich in meinem Herzen? Ich habe vorhin gesagt, Feindesliebe, das ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit und das glaube ich ganz fest. Und ich glaube nicht, dass es etwas ist, was wir tun können, dass wir uns anstrengen können, genauso wie ich nicht sagen kann, ich muss jemand lieben. Ich kann das nicht. Liebe kann man nicht selbst produzieren. Ich kann mich zwar anstrengen, sondern ich glaube tatsächlich, dass ich mir das schenken lassen muss von diesem Mann, der am Kreuz das vorgelebt hat. Dass ich mir das schenken lassen muss, dass ich meine Hände öffne, mein Herz öffne und bekenne, dass ich schuldig geworden bin. Dass ich schuldig geworden bin und dass ich diese Liebe brauche, dass ich diese Barmherzigkeit brauche, die mein Herz wieder neu berührt und weich macht. Dass manche meiner Gottesdienstbesuche wunderbare Rituale sind. Dass manche meiner Gebete wunderbare Rituale sind. Aber manchmal höre ich mich selbst beten und ich denke, was ist das überhaupt? Damals mit Knut und Martin, da war ich völlig am Ende. Und ich habe irgendwann mit Tränen und Wut und Zorn angefangen, für die beiden zu beten. Nicht, weil ich das wollte oder weil ich so fromm war, vielleicht weil ich so klein war, weil ich nicht mehr konnte, weil ich jeden Morgen Angst hatte und gezittert habe, um an diese blöde Bushaltestelle zu gehen. Und ich habe gebetet und es ist nichts passiert. Es ging gerade so weiter. Und irgendwann wurde es ein bisschen besser. Und ein Jahr später, kurz bevor das Schuljahr fertig war, kommt der Martin mich besuchen. Und er sagt, Tobias, es tut mir leid. Du, ich habe mich jetzt auch für diesen Jesus entschieden und jetzt geht das nicht mehr und vielleicht können wir das irgendwie jetzt anders machen morgens. Und ich dachte so, was machst du dann? Freust du dich? Musst du jetzt vergeben? Darfst du jetzt vergeben? Und das war tatsächlich so. Und wir wurden damals ganz zart Freunde. Und er ist heute, dieser Martin ist heute noch mein bester Freund. Und wir sind in Kontakt und es war die Liebe Jesu, die was verändert hat. Und es war für mich ganz viel, wo ich damals gelernt habe und wo ich bis heute lerne, wo ich merke, ich kann das nicht produzieren. Ich bin nicht derjenige. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht der bin, der leicht verurteilt. Der nicht physisch draufhaut, das ist gar nicht so mein Ding. Aber der, gerade vielleicht auch noch als Theologe, besonders angefochten ist, zum Pharisäer zu werden und zum Besserwisser. Aber Jesus ist nicht gekommen, um mehr Besserwisser zu haben, sondern um mehr demütige Menschen zu haben. Und ich möchte euch einladen, jetzt im Worship vor Gott zu kommen, vor diesen Jesus zu kommen und euch beschenken zu lassen. Dass ihr hingeht und überlegt, dass ihr, und ich sag's einfach mal wirklich, das bekennt, wo ihr zum Feind Jesu geworden seid. Da, wo eure Gedanken und Dinge in eurem Kopf nicht in Ordnung waren. Und dass ihr euch ganz neu beschenken lasst von seiner Liebe. Weil Jesus seine Feinde liebt und sie zu Freunden macht. Und dass ihr rausgeht hier als beschenkte Freundinnen und Freunde von Jesus, der euch von Herzen liebt und der euch beschenken möchte. Und vielleicht ist es gut, nachher gibt es die Möglichkeit auch zum Gebet, dass ihr einfach mit jemand betet, mit euren Nachbarn oder nach vorne kommt und euch beschenken lasst, euch segnen lasst von diesem Jesus, der mit euch gehen möchte und in eurem Herz lebendig wohnen möchte. Amen.